Hinweis, ich habe dir wieder keinen Text mitgebracht, denn ich habe mich dazu entschieden, das Bibellesen in der Gemeinde zu fördern und zu sagen, schlag doch bitte die Bibel aus, wenn ihr eine habt. Oder, was auch schön ist, wenn ihr keine habt, guckt einfach zu Hause nochmal den Text nach und prüft nach das, was ich gesagt habe. Ich möchte dir zum Beginn des Gottesdienstes die Frage stellen, was sind für dich Menschen? Und gucken wir mal jetzt außerhalb vom Pastor, von Kirche, von Christen. Was sind Menschen für dich, die immer wieder Hoffnung aufbringen, selbst wenn alles dagegen spricht? Oder anders gefragt, welche Hoffnungsmenschen beeindrucken dich, die eine Hoffnung in sich tragen? Ja, ich habe mir die Frage auch gestellt und mich persönlich beeindrucken, keine Ahnung, ob der jetzt flach kommt, aber HSV-Fans. Denn woran erkennt man den Frühling? Nicht nur, dass die Blumen blühen, sondern dass der HSV wie jedes Jahr den Aufstieg verspielt. Es ist bemerkenswert zu sehen, was für eine unfassbare Leistung sie in der Hinrunde geben. Immer wieder den ersten, zweiten oder dritten Platz in der zweiten Liga einnehmen und es dann immer wieder im Frühling jedes Jahr schaffen. Und gerade sind sie auch wieder gut dabei, den Aufstieg zu verspielen. Und trotzdem bringen die HSV-Fans jedes Jahr die Hoffnung mit. Und ich kenne viele, weil ich auch aus der Nähe von Hamburg komme und sehr viel in Hamburg verwurzelt bin. Aber die sind Feuer und Flamme dabei. Und jedes Jahr denken sie, ja, dieses Jahr schaffen wir es. Wir kommen zurück in die erste Liga. Die Hoffnung ist da. Heute möchte ich auch über zwei Anhänger sprechen. Jetzt nicht vom Hamburger Sportverein, sondern von Jesus. Ich möchte dir über zwei Jünger, die wahrscheinlich kurz davor standen, diese Hoffnung nicht nochmal aufbringen zu können, die davor waren, die Hoffnung zu verlieren. Ich möchte im Lukas-Evangelium weitergehen. Die Verse nach der Schriftlesung, Lukas 24, 13 bis 16. Ich lese den Text insgesamt in der Predigt, werde ich den Text von Lukas 13 bis 35 lesen. Ich werde es in drei Abschnitte einteilen. Wir lesen jetzt erstmal die Verse 13 bis 16. Ich wiederhole im Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Und siehe, zwei von ihnen gingen am selben Tag in einem Dorf mit Namen Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt war. Und sie redeten miteinander über alles, was sich ereignet hatte. Und es geschah, als sie so redeten und miteinander überlegten, näherte sich Jesus ihnen und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Am Anfang des Textes heißt es, zwei von ihnen. Zwei von ihnen. Das deutet im Text ganz klar darauf hin, dass wir es hier an eine Anschlusssituation natürlich aus dem vorigen Text haben, wo es um die Jünger geht, wo es um die Frauen geht, die zu den Aposteln kommen, die sich alle zusammen versammelt haben, wahrscheinlich mit viel mehr anderen Leuten, als wir uns vielleicht vorstellen können. Und zwei von ihnen, zwei Nachfolger Jesus, zwei Anhänger, befinden sich jetzt auf dem Weg nach Emmaus. Was übrigens nichts Spektakuläres ist, denn wir sehen es auch in anderen Geschichten wie der barmherzige Samariter, das Menschen von Jerusalem, dort pendelt er nach Jericho, das ist ein bisschen weiter weg. Und jetzt pendeln die nach Emmaus nach Hause. Sie brechen am selben Tag auf, am selben Tag, wo das Ereignis gekommen ist, nachdem die Frauen den Engel gesehen haben, nachdem Petrus und wahrscheinlich andere am Grab waren und das leere Grab vorgesehen haben. Ja, sie pendeln dorthin, ähnlich wahrscheinlich wie Menschen im Berufsverkehr. Das Dorf Emmaus lag etwa 60 Stadien entfernt. Es ist so ungefähr 60 Stadien, ist natürlich für uns jetzt ein bisschen unvorstellbar. Was sind das für Stadien? Sind es große? Ist es das, weiß ich nicht, HSV-Stadion oder was für ein Stadion ist das, was die da als Einheit meinen? Interessant ist, dass in vielen Übersetzungen ganz verschiedene Maßeinheiten kommen. Also Elbefelder und Schlachter sind bei den Stadien, so wie Luther heute und andere gehen dann schon andere Wege oder gehen dann direkt von dieser Kilometer Entfernung weg und sagen, ja, es war ein 2 Stunden Weg, damit sich das man besser vorstellen kann. Ich habe aber jetzt mal die Zahl gefunden und es kann sein, dass deine Zahl vielleicht davon abweicht, dass die 60 Stadien 11 Kilometer waren. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Und es gibt jetzt hier kein Dorf, was direkt 11 Kilometer weit weg ist. Und damit es mal ein bisschen verständlicher ist, habe ich so geguckt, der Fußweg nach Sarstedt ist ungefähr 12,6 Kilometer lang. Müsst ihr euch einfach vorstellen, von hier bis nach Sarstedt zu laufen, das war deren Weg von Jerusalem nach Emmaus. Ja, und dann fangen die beiden an zu reden. Sie fangen an zu sprechen, wahrscheinlich über all das, was sie erlebt und durchlitten haben. Die letzten Tage waren ereignisreich. Der Einzug in Jerusalem, der Verrat im Garten Gethsemane. Wahrscheinlich haben sie über Judas gesprochen, über das Urteil und darüber, wie sich das Volk für Barabbas entschied. Und natürlich die grausame Kreuzigung. Ihr Gespräch war sicher nicht von Leichtigkeit geprägt, sondern vielmehr von Schmerz, von Verwirrung, von Enttäuschung, von Trauer. Wahrscheinlich war es eins dieser Gespräche, wo man versucht hat, das Unbegreifliche zu begreifen, das irgendwie einzuordnen, was da passiert ist. Kennt ihr solche Gespräche? Kennt ihr solche Gespräche? Gespräche voller Fragen, voller Schmerz, Gespräche, in denen man keinen Ausweg sieht. Ja, wer kennt es denn nicht, wenn ein Mensch stirbt, der uns viel bedeutet hat? Wenn meine Hoffnung zerbricht? Wenn man nur noch einen Scherbenhaufen sieht? Ein Mensch, zu dem man aufgeschaut hat? Ein Mensch, der ihm Hoffnung gegeben hat? Vielleicht sogar neuen Lebensmut? Und plötzlich ist alles weg. Die beiden Jünger versuchen zu verstehen, wie das so weit kommen konnte. Und sie merkten, es ist eine Unsicherheit da, wie es weitergehen soll. Hoffnungslosigkeit breitet sich wahrscheinlich in diesem Gespräch aus. Wahrscheinlich ging es zu diesem Zeitpunkt nicht nur diesen beiden Jüngern so, sondern allen Anhängern von Jesu. Vielleicht außer den Frauen, die vom Engel gehört haben, aber Interpretationssache. Wahrscheinlich waren alle viele Gespräche zu dem Zeitpunkt geprägt von dieser Trauer, von dieser Kreuzigung, von diesem Unverständnis, von dieser verlorenen Hoffnung. Und ja, vielleicht war es dann auch diese Hoffnungslosigkeit, dieser vielleicht auch fehlende Glaube, dass Gott alles zum Guten wenden kann, dass es doch einen Sinn in diesem Tod geht, der es möglich machte, dass Jesus unerkannt mit ihnen ging. Ja, und ehrlicherweise kenne ich solche Momente, wenn der Blick nur noch auf Ereignisse der Vergangenheit geprägt sind, auf Ereignisse, die schlimm waren, auf Ereignisse voller Trauer, die mir auch die Hoffnung nehmen. Vor ein paar Monaten musste ich in Bremerhaven predigen und ich war sehr aufgeregt, vor so einer großen Gemeinde zu predigen. Das war die größte Zahl überhaupt. Das, glaube ich, waren 250 Leute beim Gottesdienst. Und natürlich ist es die Gemeinde dann noch meine Eltern, wo ich dann noch mehr sind. Und dann habe ich noch meine Geschwister eingeladen. Und dann wollte ich noch mit meinen Geschwistern da noch essen gehen. Und dann baue ich erstmal einen Fahrradunfall, mein Laptop geht kaputt und ich denke mir so, toll, hey DJ, meine Güte, hättest du doch mal letzte Woche mehr mit der Predigt schon mal angefangen, aber der ganze Laptop ist jetzt kaputt. Naja, dann ging noch der USB-Stick kaputt, der seit Jahren funktioniert hat und plötzlich hast du dich dann noch mit einer Person so gestritten. Und mein ganzer Fokus, mein ganzes Gespräche haben sich dann mit Freunden und Familie dann nur noch darum gedreht, was mir alles passiert. Es hat sich darum gedreht, dass mein Laptop kaputt gegangen ist, dass mein USB-Stick mit meiner gesamten Textanalyse weg ist, dass ich jetzt nicht weiß, wie ich das machen soll, dass es mir scheiße geht und dass ich noch einen Streit hatte. Geprägt von dem, ich sehe auf die Angst, ich sehe auf den Schmerz, ich sehe auf die Trauer. Dennoch geht es dann auch darum, den Fokus zu behalten. Die Predigt war am Ende sehr gut, weil ich bemerkt habe, weil ich mich dann entschieden habe am Samstag, ich muss einfach nur auf Jesus schauen. Ich habe am Samstag gesagt, gut, wenn ich nichts mehr habe, Jesus, dann bereite ich mich jetzt vor, ich habe nur noch dich, habe angefangen zu beten und habe einen Text niedergeschrieben. Naja, und wahrscheinlich laut Bremerhavener Gemeinde, laut dem Feedback, war es wahrscheinlich die beste Predigt, die ich je gehalten habe. So kann es sein. Also wie viele Menschen gesagt haben, wie stark ich in die Situation der Gemeinde gepredigt habe, war schon sehr stark. In Vers 16 heißt es, ihre Augen wurden gehalten. Sie erkennen ihn nicht. Ja, sie erkennen ihn nicht, weil er sich verkleidet hat oder weil Jesus sich versteckt hatte und so getan hat, oh, ich bin hier gar nicht, sondern weil ihre Augen gehalten wurden. Vielleicht war es genauso Angst, Sorgen, Zweifel, Schmerz und Trauer, dass sie gar nicht den Blick auf ihn wenden konnten, ihn gar nicht erwartet haben, dass Jesus in dieser Situation ist. Fairerweise muss man aber auch jetzt theologisch sagen, es kann auch sein, dass es der Wille Gottes war, der gesagt hat, wenn ihre Augen gehalten wurden, hat die auch jemand gehalten, dass man sagt, Gott wollte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie Jesus erkennen. Und dennoch glaubt das Erstaunliche. Jesus ist direkt neben ihnen und sie erkennen ihn nicht. Ja, und hierbei stellt sich mir dann die Frage, wie oft erkennen wir denn Gott in unserem Alltag nicht? Wie oft sehen wir Gott in dieser Welt nicht? Oder sein Reich, das wir bauen sollen? Wie oft sehen wir denn nur, ah, diese Politiker, die sind alle korrupt. Und dieser ganze Hass und dieser Krieg in der Welt und das Leid. Oder ich sehe die Menschen, die uns verletzt haben. Oder ich sehe Menschen, die mich verletzt haben. Oder wir sehen dann nur die Gemeinde, die schrumpft. Die Kirchen, die leerer werden. Und dann fragen wir uns, Gott, wo bist du bei all dem? Wir schauen auf das Negative, die Sorgen, den Lärm, die Angst. Und genau das verschließt unsere Augen. Hoffnungslosigkeit macht sich breit, so wie damals auf dem Weg nach Emmaus. Wie oft erkennst du Gott in deinem Leben nicht? Ich möchte ab Vers 17 bis 27 weiterlesen. Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander beredet und seid dabei so traurig? Da antwortete ihm einer mit Namen Kleopas, bist du der einzige Fremde in Jerusalem, der nicht weiß, was in den Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk und wie unsere hohen Priester und Obersten zum Tod verurteilt und gekreuzigt haben. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Und heute ist außerdem der dritte Tag, seitdem das geschehen ist. Uns haben auch einige unserer Frauen erschreckt, die früh bei dem Grab gewesen sind. Sie fanden seinen Leichnam nicht und kamen und sagten, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gesehen. Die sagten, er lebe. Und einige von uns gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, ihn aber sahen wir nicht. Und er sprach ihnen zu ihnen, o ihr Toren und trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, muss Christus das nicht erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften über ihn gesagt war. Ich finde das Gespräch sehr spannend. Besonders den Einstieg finde ich spannend. Weil ich hätte es ganz anders gemacht. Also wenn ich Jesus wäre und ich bin auferstanden, wäre ich da so hingegangen, hätte moin, na, nicht mit mir gerechnet. Kleopas, was geht ab? Was ging die letzten Tage? Dann noch mit Brofaust gegeben und dann. Aber Jesus macht das nicht. Jesus drängt sich nicht auf. Jesus stellt sich da nicht in den Mittelpunkt und sagt, guck, hier bin ich. Sondern er stellt eine einfache, echte und offene Frage. Was sind das für Dinge, die ihr miteinander beredet und dabei so traurig seid? Ja, Jesus will wissen, was in ihm vorgeht. Nicht, weil er es nicht schon wahrscheinlich wüsste, sondern weil er ihr Herz erreichen will. Er zeigt echtes Interesse an ihrer Situation. Und genauso ein echtes Interesse von Jesus, das gilt auch dir und das gilt auch mir. Jesus interessiert sich für das, was ich durchmache. Meine Zweifel, meine Sorgen, was mich im Inneren bewegt. Er interessiert sich für meine Wut, für meine Fragen, für meine Traurigkeit. Jesus zeigt echtes Interesse an mir und auch an dir, an unserem Leben. Und er wünscht sich von uns Ehrlichkeit. Und darum stellt er diese offene und ehrliche Frage. Aber für Kleopas scheint diese Frage merkwürdig zu sein. Sogar sehr merkwürdig. Fun Fact zu Kleopas, das soll übrigens der Bruder von Josef gewesen sein. Kurzer biblischer Fun Fact. Genau. Für Kleopas scheint aber diese Frage sehr merkwürdig zu sein. Denn er hält Jesus wirklich für den einzigen Menschen, der da nicht von gehört hat. Ja, das zeigt, wie zentral dieses Ereignis, dieses Geschehen war für die Jünger, wie sehr es ihre Welt erschüttert hat. Das ist so, wenn wir etwas haben. Wenn ein HSV-Fans wieder mal, ich war damals auf dem Juka, auf dieser Zeltfreizeit, ich erzähle euch fast jede Predigt davon, ist egal. Und die ist in Hamburg. Und dort ist der HSV, an einem Tag war das Spiel, wo er abgestiegen ist. Und es waren so viele Menschen zu diesem Zeitpunkt traurig. Und ich habe dann natürlich auch gefragt, ja, warum bist du so traurig? Ja, das war selbsterklärend für die meisten Leute. Der HSV ist für sie abgestiegen. Als ob nicht alle davon wüssten, dass der HSV abgestiegen ist. Für die Hamburger war das ganz, ganz schrecklich. Also da habe ich zum ersten Mal so gesehen, wie so viele Menschen zu einem Zeitpunkt wegen Fußball traurig waren. Das war schon interessant. Aber für die Jünger war es das Gesprächsthema Nummer eins. Klar, eine so wichtige Person ist für sie gerade gestorben. Der Tod von Jesus stand über allem. Ihr Leben war davon geprägt und durchzogen und überlagert. Und als Jesus noch nachfragte, was denn passiert sei, beginnt Kleopas zu erzählen. Sie hatten über Jesus von Nazareth gesprochen, einen Propheten, mächtig in Wort und Tat, und darüber, dass er gekreuzigt wurde. Und dann sagt Kleopas diesen einen Vers, diesen einen Satz in Vers 21. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Die Worte hierbei sind, wir hatten gehofft. Dieses klingt ganz stark danach, dass Kleopas sich sein Schicksal ergeben hat. Wir hatten gehofft. Seine Hoffnung war vergangen. Sie hatten gehofft, er sei endlich der Messias, der Israel erlösen würde. Der Israel befreien würde. Endlich, endgültig und sichtbar. Aber stattdessen wurde er verhaftet und gekreuzigt. Und mit ihm starb seine Hoffnung. Seine Hoffnung nach Erlösung. Ich oder auch wir hatten gehofft. Worte, die man nicht leichtfertig verliert. Ich habe gehofft, endlich vom Alkohol loszukommen. Ich habe gehofft, dieses Mal den Job behalten zu können. Ich habe gehofft, dass er oder sie sich ändert. Wir haben gehofft, dass er die OP überleben wird. Wir haben gehofft, dass sich endlich etwas in der Kirche ändert. Die Jünger waren mit ihrer Hoffnung am Ende. Und ich glaube, in ganz vielen Momenten in unserem Alltag kann es auch geschehen, dass wir mit unserer Hoffnung am Ende sind. Und dazu kam noch, dass ihre Hoffnung und ihr Unglaube so groß war, dass sie selbst den Frauen nicht geglaubt haben, die ihnen von den Engeln berichtet haben. Der sagte, Jesus sei auferstanden, der Engel. In einer Schriftlesung hieß es sogar, dass die Worte ihnen wie Märchen vorkamen. Ja, sie hatten sogar das leere Grab mit eigenen Augen gesehen. Aber selbst das reichte nicht aus. Ihre Gedanken suchten wahrscheinlich nach anderen Erklärungen, wie das denn sein könnte. So groß war der Schmerz, so war die Hoffnungslosigkeit, so war der Unglaube. So unmöglich erschien es ihnen, dass das, was Jesus angekündigt hatte, wirklich wahr geworden sein könnte. Ich finde es übrigens sehr, sehr spannend theologisch, dass in Lukas 24 zuerst ein Bericht kommt, wie Frauen bezeugen, dass Jesus auferstanden sei, und dann bezeugen nochmal Männer das. Was ich damit gerade sagen will ist, liebe Frauen, es ist wahrscheinlich biblisch, dass Männer nicht auf euch hören. Also ich finde es interessant, wie sehr den Frauen nicht geglaubt wurde. Und das ist übrigens extrem feministisch, und das wird zu wenig bei der Bibel vorgehoben, wie feministisch das ist. Denn Frauen hatten zudem, waren nicht mündig, zeugnismündig. Das war in der israelitischen Kultur so. Der Mann hat Zeugnis gegeben. Und dass hier die Bibel eine Schrift sagt, dass Frauen Zeugnis gegeben haben, ist eine ganz große Sache und zeigt, wie sehr Gott auch Frauen erhöht, wie Jesus sie erhöht und dass es okay ist, wenn sie Worte sagen, wenn sie predigen, wenn sie verkündigen. Das ist noch mal kurze Sache und das finde ich sehr, sehr spannend, dass das hier noch mal gezeigt wird. Auch wenn die Männer ihnen einfach nicht glauben. Und Jesus antwortete ihnen in Vers 25 auf diese Hoffnungslosigkeit in ihren Worten: O ihr Toren und trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Ja, o ihr Toren und trägen Herzens. Das klingt zunächst hart. Ihnen wird vorgeworfen, dass ihr Herz zu träge ist, um den Worten der Propheten Glauben zu schenken. Aber Jesus bleibt nicht bei diesen Vorwürfen stehen. Er nimmt sie herein in ein Gespräch über die Schrift. Er weitet ihren Blick. Er zeigt ihnen eine neue Perspektive auf Gottes Plan, auf Gottes großen Plan, dort, wo ihre Hoffnung am Ende war. Beim Blick auf den Gekreuzigten beginnt Jesus, eine neue Hoffnung für sie zu pflanzen. Was für sie wie ein Ende aussah, war in Wirklichkeit der Anfang von etwas viel Größerem. Der Tod Jesus war nicht das Scheitern des Messias, sondern die Erfüllung der Verheißung. Jesus gibt ihnen eine neue Perspektive in diesem Unglauben, in dieser Hoffnungslosigkeit. Er öffnet ihnen die Schrift. Und heutzutage kann Jesus uns auch sehr gut eine neue Perspektive schenken, gerade wenn wir hoffnungslos sind. Gerade wenn wir am Boden sind. Ich möchte dir eine persönliche Geschichte über mich an dieser Stelle erzählen. Ich war wahrscheinlich circa ein Jahr hier in Hildesheim und das zweite Semester hat angefangen und dann ist das passiert, was uns allen nicht spurlos vorbeigegangen ist. Corona ist ausgebrochen. Die Unis haben geschlossen. Viele durften sich nicht mehr treffen und den Schritt nach Hause wollte ich nicht mal wagen, weil ich war jetzt ausgezogen und ich wollte auch ausgezogen bleiben. Viele sind in der Zeit wieder nach Hause gezogen. Ich habe mich dazu entschieden, hier zu bleiben. Doch ich habe sehr, sehr viele Geschwister, 8 Stück. Und plötzlich bist du in einem Kleinzimmer alleine. Die Hochschule ist nicht mehr offen. Teilweise Gottesdienste haben auch nicht stattgefunden. Und plötzlich warst du einsam. Ich war extrem einsam in dieser Zeit. Ich bin spazieren gegangen, in der Hoffnung, mit jemandem in Kontakt zu kommen und mit jemandem zu reden. Ich habe sogar in eine junge Erwachsenengruppe geschrieben, hier in Hildesheim, ob jemand Lust hat, spazieren zu gehen, aber oftmals kam einfach keine Antwort. Ich fühlte mich ausgeschlossen, übersehen, alleine. Ich merkte, wie sich bei mir Depressionen und auch depressive Gedanken breit machten. Aber Gott hat mir eine neue Perspektive in dieser Situation geschenkt. Es ist nicht dabei geblieben, dass Gott sagt, DJ, jetzt bist du alleine. Sondern er schenkt eine Möglichkeit. Und er hat mir Perspektive gezeigt, hat mir klar aufgezeigt, du kommst nicht gut klar, wenn du alleine bist. Denn zu dem Zeitpunkt war ich gar nicht so viel alleine. Ich hatte einen sehr, sehr guten Freund, der immer wieder vorbeigekommen ist, den ich Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, bekommen habe. Und ich hatte auch einen kleinen Hauskreis. Aber mein großes Problem war in dieser Zeit, dass ich nicht einsam sein konnte, dass ich nicht mich alleine beschäftigen konnte, dass ich immer abhängig von der großen Masse, von vielen Menschen war. Und Jesus hat damals, habe ich diese Chance genutzt und es hat mich verändert. Ich habe diese Perspektive genutzt, die Jesus gezeigt hat und kann heutzutage sehr gut alleine klarkommen. Natürlich fühle ich mich auch manchmal einsam, aber ich glaube, das ist auch als Single einfach was völlig Normales. Und trotzdem weiß ich heutzutage, ich bin nicht allein. Denn Jesus geht immer mit und Jesus ist da. Und er zeigt uns neue Perspektiven auf unser Leben. Auch wenn wir sie nicht sofort erkennen. Und das gilt auch für dich. Wenn du denkst, alles sei aus, wenn du keine Perspektive mehr siehst, dann kann Jesus dir einen neuen Blick schenken, einen Blick auf eine Hoffnung, auf Beziehung, auf Heilung, auf Zukunft. Wir kommen zum letzten Abschnitt und wir kommen auch dann zum Schluss. 28 bis 35. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er tat so, als wollte er weitergehen. Und sie drängten ihn und sprachen, bleib bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch war, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schrift öffnete. Noch an derselben Stunde standen sie auf, kehrten wieder nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und die bei ihm waren versammelt. Diese sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien und erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Spannend wieder hier, der Einstieg. Spannend wieder der Anfang. Jesus drängt sich den Jüngern nicht auf. Er verfolgt sie jetzt nicht mit der Schrift bis nach Hause und geht mit ihnen zu Hause. Und die denken sich so, oh, dieser fremde Typ, der geht mir jetzt gerade auf die Nerven. Sondern er zeigt ihnen auch klar, er gibt ihnen klar die Chance, lad mich ein. Lad mich in deinem Haus ein. Er wartet darauf, auch, dass wir ihn einladen. Er wartet darauf, dass wir ihm die Tür öffnen, unser Herz öffnen, dass wir zu ihm kommen, dass wir genau diese Einladung aussprechen und sagen, Jesus, setz dich doch bitte mit mir an einem Tisch. Jesus, heute komme ich zu dir. Ja, und beim gemeinsamen Mahl, beim Brotbrechen, erkennen die Jünger ihn plötzlich. Sie erkennen ihn. Es ist Jesus. Und in dem Moment, in dem sie ihn erkennen, verschwindet er. Und er verschwindet nicht, weil das ein cooler Abgang ist oder weil er sich so denkt, oh, jetzt muss ich weg, sondern sein Ziel ist in dieser Geschichte erreicht. Es ist erreicht, denn ihre Herzen fangen an zu brennen. Diese Hoffnung ist neu erweckt. Die Flamme ist entzündet. Jesus hat ihnen Hoffnung und Leben geschenkt. Dieser Funke reicht so sehr aus, dass sie, wie ich schon gesagt habe, ihr müsst euch vorstellen, sie hatten diesen langen Tag. Sie hatten das mit den Frauen hinter sich, sie sind nochmal zum Grab gegangen, sie sind dann nach Emmaus gegangen und dann sind sie zu Hause essen. Und es reicht so aus, diese Hoffnung, dass sie sagen, ich gehe jetzt wieder zurück in der gleichen Stunde. Also wenn ich nach Sachstedt gelaufen wäre, sozusagen würde ich jetzt nicht nochmal zurücklaufen. Aber ihre Hoffnung hat so gebrannt, ihr Herz war so, dass sie gesagt haben, ey, das ist mir jetzt egal, wenn meine Füße jetzt auch brennen. Ich möchte jetzt los. Ich muss den Leuten das verkünden. Ich muss verkündigen, dass der Herr auferstanden ist. Es ist alles plötzlich reicht, zweitrangig. Der Herr ist auferstanden. Das Feuer in ihren Herzen treibt sie dazu, anderen mit diesem Feuer anzustecken. Unsere Hoffnung neu zu entfachen. Auch oder gerade dann, wenn du dich aktuell hoffnungslos fühlst. Wenn du Jesus nicht erkennst, wenn du denkst, dass du allein bist. Wünsche ich dir, dass du zu Jesus gehst. Und er dein Feuer neu erfacht, dass er dir neue Hoffnung schenkt, neuen Lebensmut. Denn wir sagen oftmals, wir sehen Gott in dieser Welt nicht. Aber das Reich Gottes ist schon mitten unter uns. Gott ist in dieser Welt. Er ist in vielen Momenten da, wo die Liebe den Hass überwindet, wo Versöhnung geschieht, wo Wahrheit ans Licht kommt, wo Vergebung möglich ist, wo Menschen einander das Leben nicht schwer machen, sondern sich gegenseitig tragen. Vor allem dort, wo Liebe geschieht, wo Nächstenliebe ist, wo Anbetung ist. Ja, unsere Perspektive ist ständig auf diesen Hass, auf diese Angst, auf dieser Trauer, auf diesen negativen Sachen. Und negative Schlagzeilen kommen heutzutage viel besser an. Aber es ist eine Frage der Perspektive. Und wenn du nicht dran glaubst, dass Gott in dieser Welt ist, dann wirst du wie bei den Jüngern ihn wahrscheinlich nicht erkennen. Doch Gott ist erkennbar in dieser Welt. Und ich lade dich heute ein. Lade Jesus ein, mit dir zu gehen. Lade ihn ein, dein Herz neu zu entfachen, damit es in dir wieder brennt. Nicht vor Angst, sondern vor Hoffnung. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Leidenschaft für sein Reich. Denn der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er geht auch mit dir. Denn die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sondern die Hoffnung ist auferstanden. Amen.